Kurznachrichten.
Liebe Schlagerfreunde und Schlagerfreundin Don Don, für das heutige Dossier bitte ich mir Haltung aus. Matthias Tretschok von der Freien Presse sprach mit den ehemaligen Offizieren der Nationalen Volksarmee Wolfgang Herzig und Siegfried Eichner. Ein zweiteiliges Dossier über die Gefahr eines realen Krieges.
Und nun das Dossier.
Und zwar zu Gast sind wir heute bei Siegfried Eichner. Er ist Oberstleutnant AD der Nationalen Volksarmee, war unter anderem Militärattaché in China. Und wir haben als nächsten Gesprächsgast Wolfgang Herzig. Wolfgang Herzig ist Oberst AD der Nationalen Volksarmee und ist Mitglied im Vorstand des Verbandes der Nationalen Volksarmee und Grenztruppen der DDR. Er hat studiert an der Militärakademie in der Sowjetunion und war zuletzt Selektionskommandeur für chemische Dienste. Und lieber Wolfgang, wenn du vielleicht noch das eine oder andere zu deiner Person ergänzen kannst oder möchtest.
Ja, insgesamt 25 Jahre Dienst in der NVA von 65 bis 90 und 10 Monate Weiterverwender in der Bundeswehr mit dem Ziel, den Übergang für die Angehörigen der Sektion Chemische Dienste und den Offiziersschülern in den zivilen Bereich zu erleichtern. Und hier muss man sagen, wir waren die einzige Sektion, die es geschafft hat, Offiziersschüler, die das Grundlagenstudium hinter sich hatten, zum Diplom-Umweltwirt, Fachhochschulabschluss in der Bundesrepublik zu führen. Es ist keiner arbeitslos geworden.
Und der Herr Eichner? Ich bin zweimal im Auslandseinsatz gewesen, beide Male als Gehilfe des Militärattachés. China 1992 bis 1985. Ich war damals der jüngste Militärdiplomat, den die Nationale Volksarmee ins Ausland geschickt hatte. 1987 bin ich dann nochmal als Gehilfe eingesetzt worden in Vietnam mit Zweitakkreditierung in Laos und Kampuchea. Für den 1. September 1990 hatte ich den Einsatzbefehl als Militärattaché, dann wäre es wirklich der Militärattaché gewesen, in Afghanistan. Der Einsatzbefehl wurde am 26. August 1990 von Herrn Eppelmann noch unterschrieben und ist am 28. August 1990 mit der Bemerkung "findet nicht mehr statt" unterschrieben vom Herrn Stoltenberg, damals der Verteidigungsminister der BRD, zurückgekommen. So viel zur Legende. Erste souverän gewählte Regierung der DDR. Die Herren und Damen Minister hatten alle höchstens darüber zu entscheiden, welche Farbe das Klopapier auf ihren Toiletten haben durfte. Alle anderen Entscheidungen wurden in Bonn getroffen.
Wenn musikalische Begleitung, wird sie erregt vom zentralen Orchester der NVA zum Bau des antifaschistischen Schutzwalls.
Das war nicht richtig, das war notwendig. Stellen wir uns doch mal ganz einfach vor, heute passiert ja das Gleiche wieder. Wir werben aus den anderen Ländern gut ausgebildete Leute ab für uns und bezahlen keinen Pfennig dafür. Und so war das in den bis zum 13. August 1961, wo in West-Berlin, also West-Berlin die Grenze offen war, gut ausgebildete Leute. Man hat keinen Hilfsarbeiter abgeworben, man hat abgeworben Ärzte, Lehrer, Ingenieure. Die hier ausgebildet wurden mit den Mitteln, die das Volk hier erwirtschaftet hat. Und man hat sich zum Nulltarif diese Spezialisten ins Land geholt. Und ein weiteres Ausbluten war einfach nicht möglich. Man musste eine Entscheidung treffen und die Entscheidung wurde getroffen. Ja, böse Zungen behaupten ja immer wieder, das hat Ulbricht gemacht. Nein, diese Entscheidung wurde wohl ganz anders getroffen.
Auch in Moskau.
In Moskau wurde die getroffen. Und ohne diese Entscheidung, es gibt ein schönes Buch, ohne die Mauer hätte es Krieg gegeben, von Kessler und Strelitz.
Ehemals Generäle.
Kessler, Minister für nationale Verteidigung, Strelitz, Chef des Hauptstabes und Sekretär des Nationalen Verteidigungsrates, muss man ja dazu sagen. In diesem Buch wird eindeutig nachgewiesen, auch nachgewiesen, dass westliche Politiker, amerikanische, diese Aussage bekräftigen. Der Mauerbau hat im Prinzip verhindert, dass es 1961, 62 zum Krieg gekommen ist.
Es gibt eine Aussage vom damaligen Minister für innerdeutsche Angelegenheiten der BRD, Herr Lemmer, dass im Oktober 1961 die Bundeswehr mit klingendem Spiel durchs Brandenburger Tor marschieren wird. Also das macht doch deutlich, dass es der BRD zu dem Zeitpunkt nicht lediglich darum ging, der DDR Fachkräfte abzuwerben, sondern dass damals tatsächlich auch unter militärischen Gesichtspunkten ja die Bundesrepublik Deutschland mit dem Wohlwollen aller NATO-Partner, sei mal dahingestellt, bestrebt war, die Frage der Existenz der DDR mit militärischen Mitteln lösen zu wollen. Und aus dem Grunde her muss man tatsächlich sagen, dass damals die Situation so war, dass es anders nicht möglich war. Es gab ja die Aussage von amerikanischen Generälen, West-Berlin ist die billigste Atombombe, über die die Vereinigten Staaten verfügen können.
Zum 25. Jahrestag des besagten Baus ließ die Aktuelle Kamera verkünden, 13. August 1986, 25 Jahre antifaschistischer Schutzwall, aus der damaligen Aktuellen Kamera.
In einem Artikel zum 13. August schreibt der stellvertretende Vorsitzende und Kanzlerkandidat der SPD, Johannes Rau: Vor 25 Jahren scheiterte die Politik der Stärke. Der Politiker ruft dazu auf, die Realitäten anzuerkennen, die Dinge so zu sehen, wie sie sich geschichtlich entwickelt haben. Für die Sozialdemokraten werde die Politik gegenüber der DDR weiterhin immer auf Friedens- und Entspannungspolitik sein, unterstreicht Rau. Nach Meinung der Times gäbe es für die Mauer ein ernstzunehmendes Argument. Ohne sie wäre die Entspannung der 70er Jahre nicht möglich gewesen, denn erst damals wurde das Kräfteverhältnis geklärt und konsolidiert. Die Frankfurter Rundschau bemerkt, die Vernunft aus Beton habe tatsächlich den Frieden stabilisiert. Sie sei eine defensive, keine offensive Maßnahme gewesen. Seit dem 13. August 1961 habe sich Ernüchterung durchgesetzt. Unter Hinweis auf das Fiasko, dass eine geplante Menschenkette am vergangenen Wochenende an der Staatsgrenze in Berlin-West mangels Beteiligung erlitt, kommt die Frankfurter Allgemeine zu dem Schluss: Die Mauer regt also weit weniger auf als beispielsweise die Stationierung amerikanischer Atomwaffen.
Bleiben wir bei der Geschichte, die Stalin-Note, liebe Stalinisten und Stalinist-Tonton.
Die Nachkriegssituation in der Mitte Europas dadurch zu überwinden, dass mit dem ehemaligen Deutschland, wären ja zu dem Zeitpunkt zwei Staaten gewesen, tatsächlich den Kriegszustand beendende Friedensvertrag abgeschlossen wird. Ja. Eine Sache, die im Prinzip mit Österreich ja sehr erfolgreich durchexerziert oder vorgemacht wurde. Der Staatsvertrag, der bis heute die politische Neutralität Österreichs gewährleistet oder fordert oder gewährleistet und fordert und für Österreich absolut keine negativen Folgen getragen hat, denn dadurch, dass sie militärisch, politisch neutral sind, brauchten die nun nicht Unsummen in militärische Ausrüstung stecken. Das österreichische Bundesheer ist in der Lage gewesen, vielseitige politische Beziehungen herzustellen und die Österreicher konnten in vielen Konflikten der Welt friedensstiftend als UNO-Truppen wirken. Für Deutschland hätte das bedeutet, dass beide Staaten ihre eigenständige Existenz wieder aufgeben, dass ein deutscher Staat gegründet wird, der politisch neutral und vielleicht entmilitarisiert gewesen wäre, weil praktisch unter dieser Prämisse kein äußerer Feind braucht auch keine Streitkräfte oder nur ein Mindestmaß. Nur diese Idee, dieser Vorschlag von Stalin ist auf westlicher Seite nie ernst genommen und nie akzeptiert worden. Ich will daran erinnern, dass eigentlich bis 1961 von Seiten der DDR die Idee des Deutschen Volkskongresses nie verabschiedet worden ist. Erst so mit der Errichtung der Berliner Mauer, also mit dem tatsächlich Schließen der Grenze und der militärischen Absicherung wurde diese Idee dann endgültig beiseite geschoben. Und ehrlich gesagt wäre dieser diplomatische Vorschlag von Stalin für die Nachkriegsentwicklung in Europa überhaupt nicht schlecht gewesen und hätte 1990 wieder auf die Tagesordnung gehoben werden können, wenn der Herr Gorbatschow nicht entweder dumm, fahrlässig oder sträflich gehandelt hat.
Tja, der Gorbatschow, es setzt nach, Herr Herzig.
Eine Ergänzung noch. Diese Note, die damals übergeben wurde, da hat ja ein Bundeskanzler Adenauer gesagt, lieber das halbe Deutschland ganz als das ganze Deutschland halb. Das heißt, man hat von vornherein auf diese Initiative der Sowjetunion überhaupt nicht reagiert. Man hat von vornherein die Konfrontation gesucht und nicht das Zusammenhang.
2+4-Vertrag.
2+4. Eigentlich müsste es heißen 4+2.
Wäre richtig
gewesen. Aber das ist eine Forderung, die von der westlichen Seite gestellt wurde und wo sich ein, wie du vorhin schon richtig sagst, ein Herr Gorbatschow eingelassen hat, dass es 2+4 waren. Die Oberhoheit über die beiden deutschen Staaten hatten die 4 Besatzungsmächte. Und da hätte es einen Vertrag 4+2 und nicht 2+4. So erscheint das, als wenn die beiden deutschen Staaten als Anhängsel die 4 Besatzungsmächte gehabt hätten. Und das kann nicht sein. Das ist völlig widersinnig.
Aber nun allmählich zur Sache der Kriegsgefahr.
Der Russe ist nicht dumm. Wird nicht dumm. Du soll mir doch mal einer erklären. Was hätte Russland davon, wenn sich die baltischen Staaten wieder einverleiben würde? Dort ist Bruttosozialprodukt null. Die leben nur dadurch, dass sie Waren aus anderen EU-Ländern aufkaufen und nach Russland weiterverkaufen. In Estland ist, neudeutsch heißt die IT-Branche nicht schlecht, also was Computerlösung, Internet, sind die ja gut, aber das sind ja eigentlich imaginelle Werte, die da geschaffen werden. Was hätte Russland davon, wenn es die Länder wieder einverleiben würde? Ja, die könnten dann von Kiel wieder nach Klaipeda fahren und die in den 80er Jahren genutzten Fähranlagen wieder nutzen. Aber das müssen sie auch nicht. Warum bitte soll Russland wieder nach Deutschland kommen? Wir kommen vielleicht, also der Heimatschutz soll die Brücken da vor Diversions- und Sabotagetrupps schützen. Warum muss ich die Brücken noch schützen? Die fallen doch sowieso ein. Und warum soll Russland hierher kommen in ein Land, das sich seine eigene Energieversorgung zerstört, in dem Infrastruktur nicht funktioniert, in denen Bahnen kommen, wann sie denn wollen oder nicht kommen, in dem das Bildungssystem anderen Ländern weit hinterherhinkt, in denen die Industrie das Weite sucht, weil sie die Energiepreise nicht bezahlen. Damit würde sich doch Russland einen Betonklotz ans Bein hängen.
Naja, und man muss doch Folgendes nehmen. Der Mann von der europäischen oder Außenbeauftragten der Europäische Union.
Von der Kallas.
Der Mann der Frau Kallas, der verdient sein Geld, indem er nämlich ein Transportunternehmen hat, das zwischen Estland und Russland
Waren verschiebt.
Ja. Floriert. Ja. Also diese Verlogenheit. Und am Anfang hattest du so richtig gesagt, Siegfried, 4+2, ein Staat existiert nicht mehr, nur 2+4. Es gibt auch keinen mehr, der jetzt etwas dagegen sagt, dass zum Beispiel die NATO keinen Schritt nach dem Osten in Rostock ein Kommando einrichtet. Jetzt wird krampfhaft versucht, das sind ja die Mehrzahl an der Bundesmarine. Ja, das ist ein Witz. Wenn auch nur ein offizieller Vertreter der NATO ist, ist das eine Einrichtung der NATO und nicht der Bundesmarine. Nee. Und wer soll denn dagegen protestieren?
Auf meine Sicht, aber Achtung, die Witze in der kleinen Audiodatei mache
das
ich.
Das Dossier.
Zum dynamischen Thema Atomwaffen.
Als erstes müssten die Leute, die so frei von der Leber weg über Einsatz von Atomwaffen sprechen, sich mal mit Spezialisten konsultieren sollten. Ich nehme nur mal so jetzt mit meinen Worten die Aussage einer Frau Strack-Zimmermann. Na, dann sitzen wir nachdem, also ich kann, Atomwaffen eingesetzt wurden, 14 Tage im Bunker und dann kommen wir wieder raus und das Leben geht weiter. Das zeugt doch davon, dass diese Leute von jeglicher Sachkenntnis ungetrübt sind. Keine Ahnung, auch ein Roderich Kiesewetter, seines Zeichens, wenn mich nicht alles täuscht, oberster Bundeswehr AD, hat er in seiner Ausbildung geschlafen, hat er nichts gehört von den Wirkungsweisen einer Kernwaffe. Und wenn ich nur mal die beiden Beispiele nehme, das einzige Land, das bisher Atomwaffen eingesetzt hat, waren die USA. Und dass diese beiden Detonationen in Hiroshima und Nagasaki waren im Vergleich zu den heutigen Waffen Spielzeug. Im Falle einer Atomexplosion wird ein, darüber spricht ja kaum einer, der elektromagnetische Puls oder Impuls, also EMP wird immer abgekürzt. Damit fällt die gesamte Funkverbindung, die Stromversorgung.
Also kein Handy mehr.
Fällt aus, es funktioniert nichts mehr.
Kein Elektroauto fährt mehr. Ja. Kein Elektrofahrrad fährt mehr. Ja. Da muss man dann tatsächlich die schweren Dinger selber treten.
Und über dieses Problem diskutiert keiner. Das wird einfach weggedrückt. Und wenn ich nur mal nehme vor einigen Tagen in der Zeitung, wie verhalte ich mich bei einer Atomexplosion?
Ich meinte ja immer, es würde genügen, ein paar Fischdosen zu Hause zu haben, ob der Jodzufuhr.
Ich mache jetzt mal einen ganz großen Sprung. So wie man heute das Ergebnis des Zweiten Weltkrieges revidiert, so revidiert man in der jüngeren Geschichte einen Punkt nach dem anderen. Alles im Interesse, um einen als den Bösen darzustellen, den anderen als den Guten. Also wir sind die Guten und der böse Putin, dabei vergisst man eins, der hat ein Parlament, die Duma, und hat einen Föderationsrat, so wie bei uns, der Bundestag, Bundesrat, auch die müssen im Prinzip ihre Zustimmung geben. Und es ist nicht Putin, der wird immer als der Böse hingestellt.
Eigentlich ist die NATO ein Militärpakt, den es nach UNO-Charta gar nicht geben durfte. UNO-Charta spricht Staaten zu, regionale Sicherheitsbündnisse zu gründen. Deshalb heißt das Ding auch North Atlantic Treaty Organization. Also für Anrainerstaaten des Nordatlantiks. Nun könnte ich mir mit Fantasie vorstellen, dass Spanien aufgrund der Biscaya-Küste Nordatlantik wäre. Bei Italien fällt es mir schon schwer. Türkei ist mir völlig unklar.
Übers Mittelmeer.
Deshalb ist es Asowsche Meer dann auch ein Randmeer des Nordatlantik.
Ja, genau. Die Verschwörungstheorie Globus zur Kriegstüchtigkeit.
Diese Kriegshistorie. Mhm. Wir machen doch jetzt nur eins bei dieser ganzen Geschichte. Wir bereiten das deutsche Volk auf eine bewaffnete Auseinandersetzung vor. So einfach muss man das sagen. Wir sind darauf ausgerichtet, die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges zu revidieren. Ich erinnere hier immer an die drei punischen Kriege. Nach dem ersten war Karthago noch mächtig, nach dem zweiten noch bewohnbar. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Nach dem dritten existiert es nicht mehr auffindbar. Und wir gehen stehenden Auges, nicht wir, sondern diese sogenannten politischen Eliten, die wir haben, gehen mit offenen Augen in eine Katastrophe und stürzen eine ganze Nation mit hinein.
Nicht bloß eins, das betrifft ja ganz Mitteleuropa.
Ja, und das sind Sachen, die kann man einfach nicht nachvollziehen. Und wenn ich dann höre, wir brauchen die Bundeswehr nach innen einzusetzen, also machen wir eine Heimatschutzdivision und Heimatschutzregimenter und was weiß der Kuckuck alles, die aber alle der Bundeswehr unterstehen. Das hat man doch, Geschichte wiederholt sich, hat man alles schon mal. Und
der Bundesverteidigungsminister will den Personalbestand der Bundeswehr von derzeit rund 180.000 aufwachsen lassen auf 260.000. Das ist von der Zahl her genau dieses Volumen von Berufssoldaten und Offizieren der Nationalen Volksarmee, die 1990 am 3. Oktober praktisch in die Wüste geschickt worden sind. Diesen Personalaufwachs tatsächlich
zu realisieren, halte ich für ein sehr ambitioniertes Vorhaben, zumal sie es bisher nur auf freiwilliger Basis tun wollen. Nun wären natürlich die ehemaligen Angehörigen der Nationalen Volksarmee ein personelles Reservoir dafür. Aber auf wem liegt denn dann der Fokus? Wie alt können denn diese Reservisten noch sein? 20-Jährige, die 1990 nach Hause geschickt worden sind, sind jetzt 55 Jahre alt. 30-Jährige, die 1990 nach Hause geschickt worden sind, sind jetzt 65 Jahre alt. Diese 30-Jährigen waren in höheren militärischen Funktionen, waren nicht einfache Soldaten oder Unteroffiziere. Ist das wirklich die Gruppe, auf die Politiker jetzt schauen, praktisch Menschen, die den Status Angehöriger der Nationalen Volksarmee durchaus in gewisser Form auch noch politisch verinnerlicht haben. Dann kommt die Erklärung dazu, die nehmen wir für den Heimatschutz. Also die schickt man nicht an die Front, die nehmen wir zum Heimatschutz. Wenn dieses Land der Meinung ist, den Verteidigungszustand ausrufen zu müssen oder der Meinung ist, den Kriegszustand ausrufen zu müssen, plus wer soll die Bundeswehr wirklich angreifen? Würde dieses Land auf die gesamte Bevölkerung oder würde der Staat auf die gesamte Bevölkerung des Landes greifen und sie entsprechender Notwendigkeit einsetzen?
Sorgen umtreiben.
Das ist das Richtige, aber wer soll uns denn angreifen? Putin, der ist ja so doof, der wartet, bis wir kriegstüchtig sind. Denkt in diesem Land keiner mehr nach? Die Frage muss man mal stellen. Denkt keiner mehr nach, dass nach uns auch noch unsere Kinder, Enkelkinder und kommen, die auch noch eine Welt haben wollen, in der man leben kann? Denkt keiner nach, nee, wir wollen Wehrpflicht, wir wollen kriegstüchtig werden.
Mit sich sind die Herren im Reinen.
Ich war 25 Jahre Angehöriger der NVA. Warum bin ich Soldat geworden? Nicht um Krieg zu führen. Ich bin Soldat geworden, um den Frieden zu sichern.
Das war unser Mantra. Auch bei mir im Kulturbund, in der FDJ, bei den Thälmann-Pionieren, in der deutsch-sowjetischen Freundschaft.
Bis 1990 hat es zumindest in einem Teil Deutschlands eine Armee gegeben, die diesen Auftrag gerecht geworden ist.
Die NVA, Wolfgang Herzig und Siegfried Eichner. Das Dossier, morgen Teil 2.
Heute wird Bundeskanzler Friedrich Merz 70 Jahre alt. Die Ergebnisse seiner Politik haben gezeigt, dass sich die deutsche Wirtschaft trotz aller Versprechungen der Union weiterhin in einer Krise befindet.
Aber Svetlana,
wir sind auch nicht mehr im Frieden.
Hintergründig vernehmen wir Musik der Kapelle Magdeburg. Wenn man mich nach Lieblingserzeugnissen der Amiga-Produktion der DDR befragt, sind das nicht Pudis, Karat oder City? Magdeburg würde ich dazu zählen. Ich sehe das Cover noch vor mir mit der Magdeburger Kugel im Laden meines Vertrauens um 1988. Da war die Band längst im Westen, hat Herbert Grönemeyer Musikwissen beigebracht. Leicht Weihnachtsmärkte, als Magdeburg dies sangen. In der Diktatur ging es um solche Fragen nicht. Heute stellen wir sie uns freiheitlich. Hohe Kosten für Sicherheit, Weihnachtsmärkte auf der Kippe, auch in Magdeburg. In Magdeburg im bescheiden aufgebauten Gebäude. Der mutmaßliche Anschlagsfahrer Taleb A. Tagesschau, am Tag des Attentats sei er kalt wie Eis gewesen, hat einfach Gas gegeben. Deutschland 2025, 12. November, ein Mittwoch. Liebe Amokfahrer und Amokfahrerin Ron, aber auch ihr bitte an die Winterbereifung denken.
Herr Friedrich Merz ist heute 70 Jahre alt und damit zum ältesten Bundeskanzler seit Konrad Adenauer geworden.
Das ist doch russische Hetze. Leider gibt es auch Deutsche. Gestern frohlockte man über Lavrovs Abhandensein.
Der russische Außenminister Sergej Lavrov äußerte sich heute zu wichtigen Themen der internationalen Agenda.
Lavrov spricht über Atomtests, Verhandlungen mit USA und Europas Renazifizierung. 13 Tote mittlerweile nach Autoexplosion in Neu-Delhi, Indien. Teilrepublik Baschkirien, Russland, 8 Personen wegen Sabotageversuch festgenommen. Nach Siedlerangriff im Westjordanland verletzte.
How dare you?
40 Millionen Winterhilfe für die Ukraine. FBI-Chef reiste heimlich nach China. Reuters berichtet. Erneute US-Angriffe auf Drogenboote.
vor Venezuela und mehrere IS-Anschläge auf syrische Übergangspräsidenten vereitelt. Es wird Leute geben, die ihn als Verräter einschätzen.
Die Lage am Frontabschnitt Kupjansk entwickelt sich vorteilhaft für die russischen Soldaten, die ihre Aufgaben effizient und schnell erfüllen. This is Radio 1,
Big News in London. Zu BBC. Big City. Roger Köppel aus der Schweiz.
BBC ist in einer Existenzkrise. Eine frisierte Rede von Donald Trump in einem TV-Beitrag führt zum Rücktritt des Generaldirektors und der Nachrichtenchefin des Senders. Wir haben bereits gestern darüber gesprochen. Und jetzt kündigt der US-Präsident an, den Sender auf $1 Milliarde zu verklagen. Das ist die Quittung für Fake News. Und die BBC hat eben diese Trump-Rede vom 6. Januar 2021 so zusammengeschnitten, dass beim Zuschauer der Eindruck entstehen musste, dieser Präsident hat zur Erstürmung des Kapitols aufgerufen.
Hetzen, Lügen, Desinformieren, der Niedergang des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Dafür Christian Lindner wird Manager in der Autobranche. Ein Glückspilz. Good morning. Durchwachsen von Norden kälter, Winter im Bergland. Europe's alternative music. Radio Marabu.